Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Wir werden uns in dieser Ausgabe beschäftigen mit Autos und mit der französischen Grand Opera. Letzteres dauert aber noch ein bisschen, da die Premiere in Hannover sehr lange ging. Und das Auto, das ist ja der deutschen liebstes Kultobjekt, auch wenn es fast nicht mehr PC ist. Erstmalig in der 100-jährigen Geschichte der Automobilmesse IAA gab es heute Proteste an einem Ort, also an dem das Automobil quasi heilig gesprochen wird. In Istanbul wurde die 16. Ausgabe der Biennale eröffnet und wir sprechen über Le Monde. Hunderte Intellektuelle weltweit haben einen offenen Brief unterzeichnet, der die Unabhängigkeit dieser Zeitung sichern soll. Warum? Das erfahren Sie auch heute Abend in dieser Fazitausgabe. Es hat sich schon länger angekündigt, dass bei der diesjährigen IAA, also der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt, nicht alles so rundlaufen würde wie gewohnt. Angekündigt hatte sich nämlich ein Aktionsbündnis mit dem Namen Sand im Getriebe. Und heute am ersten Publikumstag standen dann alleine 18.000 Radfahrer nach einer Sternfahrt vor der Messe und protestierten für eine klimafreundliche Verkehrswende. Was es mit dieser Anti-Auto-Bewegung auf sich hat und warum sie sich jetzt gerade meldet, darüber spreche ich mit dem Verkehrswissenschaftler Martin Randelhoff. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Randelhoff, vielleicht mal zunächst ein Blick auf diese IAA. Das war ja die Messe, wo dieses Kulturgut Auto jahrzehntelang gefeiert wurde, wo die Jungs mit Papa hingegangen sind und Sticker abgestaubt haben. Ist das heute noch so?
Nein, die IAA als Automobilmesse hat sich genauso wie alle anderen Automobilmessen ja genauso gewandelt, beziehungsweise muss ich eben der Frage stellen, die eben auch mit dem Pkw, mit dem Automobil verbunden ist, wie sieht letztendlich diese Zukunft aus? Viele Automobilhersteller sind ja gar nicht mehr auf der IAA vertreten. Toyota als der zweitgrößte Automobilhersteller ist ferngeblieben und man wendet sich ja eher heute Messen und Veranstaltungen zu, die eher in diese digitale Welt eintauchen, wo auch Software, wo auch diese ganzen neuen Mobilitätsangebote viel, viel stärker im Fokus stehen und man löst sich von Automobilherstellerseite so ein bisschen von der Präsentation der Fahrzeuge als solches. Letztendlich Stahl, vier Räder und das steht eben herum und kann angeschaut und bewundert werden. Das auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben auch dieses Thema, dass sich weitaus kritischer mit dem Automobil auseinandergesetzt wird, mit den ganzen negativen Folgen, die eben durch diese starke Automobilisierung unserer Gesellschaft einhergehen. Und da muss man eben auch neue Antworten finden und auch deswegen nehmen Messen die Huldigung des Automobils als solche ab.
Insider erzählen einem, dass wenn Angela Merkel und die Presse kommt, dann die Elektromobile ausgepackt werden und wenn die Fachpresse kommt, dann eher so die PS-starken Karren auf die Bühne fahren. Ist das Ihre Erfahrung auch?
Also ich glaube, bei der diesjährigen IAA werden insgesamt 4 neue Elektromodelle vorgestellt. Ansonsten sind es sehr, sehr viele sogenannte Plug-in-Hybride. Also eine Kombination aus Verbrennungsmotor mit einem batterieelektrischen Antrieb, der aber auch nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Und man kann schon sagen, dass obwohl die Ankündigungen, das Marketing jetzt sehr, sehr stark auf batterieelektrische Fahrzeuge abzielen, die Präsentation vor Ort immer noch eigentlich so aussieht, wie sie die letzten Jahre aussah. Also hochmotorisierte, schwere Fahrzeuge.
Ist das der Grund, um jetzt auf unsere Ausgangsfrage zurückzukommen, warum die Aktivisten sich auf diese Messe stürzen, also auf den schönen Schein, hinter dem sich aber eine große Krise und eben auch eine große Gefahr für das Klima verbirgt?
Wir haben ja das erste Mal Proteste gegen die IAA und gegen diesen Automobilismus. Das ist in dieser Geschichte, die ja weit über 100 Jahre schon zurückreicht, dieser Veranstaltung wirklich einmalig. Und das zeigt einfach symbolisch, dass sich Gesellschaft jetzt weiterentwickelt hat und dass eben dieses Automobil als solches auch sehr, sehr viel kritischer gesehen wird. Wir erleben eine neue Ökologisierungswelle, die sich insbesondere mit dem Klimawandel und den Klimawandelfolgen beschäftigt und natürlich auch den Verkehr sehr, sehr kritisch beleuchtet. Und wenn sich eine Messe sozusagen derart kommunikativ positioniert, dass sie sagt, sie ist die Zukunft der Mobilität, dann ist das eben vor dem gesellschaftlichen Hintergrund natürlich verständlich, wenn manche Menschen jetzt sagen, naja, okay, wartet mal, ist das wirklich so? Müssen wir hier nicht irgendwie ein anderes gesellschaftliches Moment entgegensetzen? Und haben wir vielleicht nicht andere Lösungen, bessere Lösungen, kompatiblere Lösungen für unsere Städte, für die Zukunft und so weiter, die eben sich loslöst von diesem Automobil und dem Pkw?
Der SUV ist ja auch so ein bisschen zum Hassobjekt geworden, ne?
Ja, es ist auch wieder so eine Art Symbol, also ein sehr, sehr großes, ein sehr, sehr schweres Fahrzeug, was hochmotorisiert ist, welches insbesondere im Stadtverkehr eigentlich nicht den Nutzen bringt, den er verspricht, aber gleichzeitig diverse Probleme verursacht. Sei es jetzt eben das Problem, dass Verkehrsunfälle, insbesondere von Radfahrern und Fußgängern mit SUVs, sehr, sehr große und starke Folgen haben. Oder sei es eben die Flächenkonkurrenz in den Städten. Fläche ist das knappste Gut in einer dicht besiedelten Stadt. Wenn dort sehr, sehr große Fahrzeuge fahren, die nicht mehr auf den Standardparkplatz mehr passen, da ergeben sich ganz neue Herausforderungen. Und generell ist es einfach ein Symbol, ein hochmotorisiertes Fahrzeug zu fahren, was sehr, sehr viel Energie verbraucht. Und insbesondere, wenn diese Energie aus fossilen Energieträgern stammt, natürlich mit sehr, sehr starken CO2-Emissionen und Luftschadstoffen verknüpft ist, natürlich stellt das als, ja, ich sag mal so, anachronistisches Modell ein sehr, sehr gutes Beispiel da für eben diese automobile Gesellschaft, die jetzt eben sich weiterentwickeln muss.
Nun haben wir die ja schon sehr lange, diese SUVs, und auch der kritische Blick auf das Automobil, der existiert schon länger, auch auf die autogerechte Stadt, der ist schon fast 50 Jahre alt. Haben Sie eine Erklärung, warum diese Proteste jetzt im Jahr 2019 ausbrechen? Hat das zum Beispiel auch etwas mit Fridays for Future zu tun? Also geht es ums Klima oder geht es eigentlich um was anderes?
Also es geht sicherlich zum Teil ums Klima, und Fridays for Future hat sicherlich auch nochmal sehr, sehr stark aktiviert und das Klimathema nochmal viel stärker ins öffentliche Licht gerückt. Das zweite Thema ist sicherlich, dass wir insbesondere in den letzten Jahren eine Reurbanisierungsbewegung hatten. Das bedeutet, mehr Menschen in die Städte gezogen sind und insbesondere in den Städten eben die Konflikte zwischen den einzelnen Verkehrsarten sehr, sehr stark ausgebrochen sind. Und in Summe ergibt sich einfach eine Melange aus ganz verschiedenen Interessen, die alle jedoch das Problem im starken automobilorientierten Strukturen in unseren Städten sehen und generell halt in dieser starken Pkw-Orientierung der Politik und unserer Gesellschaft.
Diese 25.000 Protestierenden, so viele sollen es insgesamt laut Organisator heute gewesen sein, die sind natürlich ein kleines Häufchen im Vergleich zu den Messebesuchern. Vor 2 Jahren waren es immerhin noch über 800.000. Das heißt doch eigentlich, die Mehrheit der Deutschen liebt immer noch das Auto und die Fahrzeuge werden, wie wir gehört haben, ja auch immer größer.
Also wir haben natürlich eine sehr, sehr starke Verbundenheit mit dem Automobil. Das hängt zum einen damit zusammen, dass wir eben sehr, sehr stark auch mit PKWs sozialisiert werden. Wir haben über mehrere Jahrzehnte letztendlich autogerechte Strukturen aufgebaut, die auch gewisse Abhängigkeiten geschaffen haben und ein System letztendlich geschaffen, welches jetzt langsam an die Grenzen stößt. Und meistens ist Veränderung ja etwas, was von einer Minderheit angestoßen wird. Und das ist eben genau dieses Zeichen, was wir jetzt derzeit sehen. Und die Frage ist, wird sich eben diese Demonstration oder diese Protestkultur oder dieses Automobilkritische weiter fortsetzen oder wird es eben wirklich nur ein Strohfeuer sein, was jetzt eben bei der IAA einmal aufgeblitzt ist und dann wieder verschwindet?
Sagt Martin Randelhoff, Verkehrswissenschaftler und Herausgeber des Blogs Zukunft Mobilität. Und ich bedanke mich ganz herzlich dafür.
Gerne, schönen Abend.
Ja, und es geht nach Istanbul, wo gerade die 16. Ausgabe der Istanbul Biennale begonnen hat. Diese Biennale hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder mit der Stadt selbst beschäftigt, mit der Geschichte ihrer Minderheiten, auch mit der aktuellen türkischen Politik. Ein bisschen löst man sich davon in diesem Jahr. Der französische Kurator Nicolas Bourriaud widmet sich dem Thema Plastikmüll und Umweltzerstörung. Unser Kollege Gerd Brendel hat sich das an den 3 Ausstellungsorten in Istanbul angesehen. Auf einer der Prinzeninseln im Bosporus war das, im Stadtmuseum in Beyoğlu, in einem brandneuen Museum, über das wir hier bei Fazit auch schon berichtet haben. Und was er vorfand, das hat ihn mitunter an einen Spielplatz erinnert.
It's a small world after all. Der Disneyland-Ohrwurm ist die Titelmelodie für Simon Fujiwaras Miniaturvergnügungspark. Aus kaputten Comic-Heldenfiguren, die in realen türkischen Freizeitparks keine Verwendung mehr finden, hat er seine Modelle gebaut, in denen die Menschen der Zukunft ihr ganzes Leben verbringen. Unter den Resten einer Pinocchio-Figur gehen sie zur Schule. Aladins Wunderlampe krönt eine goldglänzende Shopping Mall. Der Kopf des rosaroten Panthers dient als Eingang zu einem Sexclub. Und auch die Kunst kommt vor. Unter einem kaputten Mickey-Maus-Kopf bewundern die Modellfigürchen Meisterwerke von Picasso bis Klimt.
This work is perhaps one of the more personal ones.
Für den Wahlberliner Fujiwara die persönlichste Arbeit. Was wird aus Künstlern, die nicht unterhalten und keine Erfahrungen und Erlebnisse bieten, fragt er sich, in einer Museumswelt, die immer kapitalistischer zu werden scheint. Auch die Istanbul-Biennale ist Teil des Kunstmarkts. Zur Eröffnung sind Kuratorinnen und Galeristen aus New York oder Paris angereist. Die Stiftung der industriellen Familie Koch, die die Biennale unterstützt, eröffnet zeitgleich im mittlerweile gentrifizierten Kleine-Leute-Bezirk Dolapdere ein brandneues Museum. Der neue Bürgermeister Ekrem İmamoğlu von der Opposition hat den religiösen Stiftungen das Budget zusammengestrichen und Institutionen wie die Biennale hoffen jetzt auf mehr Unterstützung von der Kommune. Aber auch die herrschende AKP hat den Imagewert zeitgenössischer Kunst entdeckt. In der anatolischen Provinzhauptstadt Nevşehir hat Erdoğan höchstpersönlich vor ein paar Tagen ein Museum eröffnet. Im Gepäck ein von ihm selbst angefertigtes dilettantisches Kalligraphiebild, wofür er in den sozialen Medien beißenden Spott erntete. Mehr als 50 Künstler, Künstlerinnen stellen auf der diesjährigen Istanbul-Biennale aus. Und alle halten sich brav an das Thema des diesjährigen Kurators Nicolas Bourriaud. Der siebte Kontinent. So haben Meeresforscher eine gigantische Fläche Plastikmüll getauft, die seit ein paar Jahren mitten im Pazifik zwischen Nordamerika und Asien treibt. Für Bourriaud ein Symbol des Scheiterns menschlicher Zivilisation. Die Trennung von Kultur und Natur ist verantwortlich für das, was jetzt passiert, sagt er. Und viele der von ihm ausgewählten Künstler erinnern an Kulturen, die vor dieser Trennung existierten. Wie zum Beispiel die Argentinierin Mika Rottenberg. In ihrer Videoinstallation dreht sich ein Sechseck. Immer wenn es einrastet, erscheint ein neues Bild. Ein Eisberg oder ein Berg aus Schaum, der in sich zusammensinkt. Eine bunte Kunststoffwurst wird in Scheiben geschnitten. Und immer wieder eine mongolische Obertonsängerin in Bilderbuchsteppenlandschaft. So schön bunt alles und so entrückt die Töne, dass einem der Klimawandel und die Folgen vorkommen wie ein großer New-Age-Abenteuerspielplatz. Viele der Exponate auf dieser Biennale wecken genau diese Assoziation. Und die britische Künstlerin Monster Chadwick, eine der bekanntesten Teilnehmerinnen, hat für Istanbul tatsächlich einen realen Spielplatz aus lustigen Monstern entworfen. Gorgons Playground, die bespielbare Großplastik in einem Park, könnte überall auf der Welt stehen. Überhaupt doch der Ort, die Stadt Istanbul, die immerhin, so Bourriaud,
which is built on huge tons, no mountains,
auf riesigen Bergen historischer Artefakte und Trümmern erbaut wurde, so gut wie gar nicht auf im offiziellen Ausstellungsprogramm. Der Kampf um die knapper werdenden Ressourcen, die Flüchtlinge, die auch in Istanbul zum Alltag gehören, das alles fehlt. Dass auch die 16. Istanbul-Biennale nicht im luftleeren Raum stattfindet, wurde beim Eröffnungsempfang im Garten der ehemaligen französischen Gesandtschaft klar. Mit einem Mal hielten hunderte Besucher und Besucherinnen Taschen mit dem Porträt des seit vorletztem Jahr inhaftierten Mäzens-Unternehmers und Erdogan-Kritikers Osman Kavala in die Höhe. Da zuckten auch die New Yorker Galeristen die Handykamera. Es war das politischste und vielleicht aussagekräftigste Bild von dieser 16. Istanbul-Biennale.
Ja, und diese Biennale läuft noch bis zum 10. November. Gerd Brendel war für Fazit in Istanbul. Le Monde ist neben dem Figaro noch immer die wichtigste Tageszeitung Frankreichs. Auch sie hat natürlich mit Auflagenschwund zu kämpfen. Momentan aber empört sich die Redaktion über etwas ganz anderes. Die Unabhängigkeit ihrer Arbeit, nämlich, so fürchtet sie, ist in Gefahr. Und zwar, weil ein neuer Miteigentümer den Redakteuren ein Vetorecht bei großen Entscheidungen bislang untersagt hat. Nicht nur in Frankreich hat das für große Aufmerksamkeit gesorgt, sondern weltweit, kann man sagen. Inzwischen haben 500 internationale Künstler und Aktivisten einen offenen Brief unterzeichnet. Leute wie Isabelle Huppert sind dabei, Edward Snowden oder Jürgen Habermas. Jürgen Ritte ist uns aus Paris zugeschaltet, leitet dort an der Sorbonne Nouvelle einen Masterstudiengang internationaler Journalismus. Herr Ritte, erklären Sie uns mal, was da los ist. Also inwieweit ist da die redaktionelle Unabhängigkeit der Le Monde in Gefahr?
Die Drohung besteht darin, dass das Kapital oder die Besitzer des Kapitals sich zurzeit ändern. Und das ist alles etwas komplex, aber wenn man es jetzt vereinfacht darstellen will, muss man sagen, Le Monde gehört zu 25%, immerhin ein Viertel, einer Société des Lecteurs et des Redacteurs. Das heißt also, die Leser und die Redakteure und Journalisten der Zeitschrift sind zu 25% Eigner. Die anderen 75% teilen sich bisher 4 Eigner. Unter anderem ist da auch Prisa dabei, also ein großes spanisches Presseunternehmen. Und dann sind da 3 große französische Geldgeber, die in Frankreich auch sehr prominente Leute sind. Pierre Berger, der Freund von Yves Saint Laurent und große Bankier, der gestorben ist, aber seine Erben sind noch dabei. Dann gibt es da einen Xavier Niel, das ist ein großer Internetanbieter und Telefondienstleister. Und schließlich einen anderen Bankier, Monsieur Pignas. Und dieser letzte, Monsieur Pignas, will seine 22% zum großen Teil an den tschechischen Medienmogul Daniel Kretinsky verkaufen.
Und das ist der Name, der jetzt ständig fällt.
Das ist der Name, der jetzt ständig fällt. Und hier liegt jetzt der Hase im Pfeffer. Die Erben Berger und auch Xavier Niel, das sind so die beiden anderen Großaktionäre, haben sich verpflichtet, auch schriftlich, eine Charta zu unterscheiden, die der Redaktion von Le Monde und allen anderen Blättern, die dieser Gruppe angehören, die Unabhängigkeit, die absolute redaktionelle Unabhängigkeit garantiert. Und das hat Monsieur Pignas nicht getan. Und jetzt ausgerechnet verkauft er eben an Kretinsky, von dem wir nicht wissen, wie er sich verhält. Und er hat gleichzeitig ein Angebot gemacht, die 20% des spanischen Eigners Prisa zu kaufen. Das heißt, Kretinsky stünde plötzlich da als wichtigster, als stärkster Aktionär, ohne dieses Engagement bisher eingegangen zu sein. Und das ist die große Gefahr, die die Redakteure und die Journalisten von Le Monde sehen.
Er hätte dann 49% der Anteile, habe ich gesehen. Das ist natürlich unglaublich viel. Ist das ungewöhnlich, dass man einer Redaktion diese Unabhängigkeit oder dieses Vetorecht untersagt?
Je nach Zeitung entscheidet sich das. Le Monde ist schon eine Ausnahme. Es ist ja immerhin schon beachtlich, wenn man sagt, 25% des Blattes gehören denjenigen, die es wirklich machen, das heißt den Journalisten und einer Gesellschaft der Leser, das sind die Freunde von Le Monde. Das gibt es in dieser Form nirgendwo in Frankreich. Die meisten französischen Blätter sind im Besitz von Großunternehmen, von großen Gruppen, von großen Finanzunternehmen, die eigentlich medienfremd sind. Das ist das große Problem der Presse überhaupt in Frankreich. Also Le Monde hat schon einen Sonderstatus und diese Reaktion weltweit von 500 Intellektuellen zeigt ja auch immer noch, was man von Le Monde weltweit hält.
Genau, also kann man sagen, Le Monde ist jetzt gerade so ein bisschen wie der letzte Mohikaner oder eine Zeitung, die dann doch noch etwas mehr unabhängig ist als andere und das zu verlieren droht?
Letzter Mohikaner, nicht ganz. Es gibt ein vollkommen unabhängiges Blatt in Frankreich und das ist der über 100 Jahre alte Canard Enchaîné. Da steht zwar immer noch satirisches Monatsblatt darüber, aber es ist, was Enthüllungen und so weiter geht, investigativen Journalismus angeht, eigentlich das zuverlässigste Blatt in diesem Land. Ein Wochenblatt, ohne Werbung, vollkommen unabhängig, haben so gut gewirtschaftet, dass sie auch die billigste sind. Also das ist was, das sind die letzten Mohikaner. Le Monde ist eben längst nicht mehr unabhängig, kann längst nicht mehr leben von dem, was sie machen, also der Zeitung und der Werbung, sondern sie sind immer auf anderes Kapital angewiesen und, wie alle französischen Titel, auf sehr substanzielle staatliche Hilfen. Das betrifft dann alles, also auch das Verteilungssystem und so weiter und so fort. Das sind sehr komplexe Statistiken. Der französische Staat rechnet das so auf und sagt, ja, und bei Le Monde sind wir bei Ausgabe mit 6 Cent beteiligt, bei einem anderen Blatt mit 15 Cent und so weiter. Wenn man das summiert, ist man bei Le Monde etwa bei knapp 6 Millionen Euro, die die Zeitung an direkten Subventionen vom Staat pro Jahr bekommt. Bei Figaro sieht es ähnlich aus und es sind, halten Sie sich gut fest, 396 Zeitungstitel, die der französische Staat in irgendeiner Weise, manchmal mit ganz kleinen Summen, jährlich subventioniert, um die Medienvielfalt, um die Meinungsvielfalt in Frankreich zu garantieren. Das sind Dinge, die wir in Deutschland nicht haben.
Interessant. Gibt es denn in Frankreich auch so einen Aufschrei danach, das zu beenden, so wie es hier ja auch immer mal wieder die Stimmen gibt, die sagen, Schluss mit den Rundfunkbeiträgen?
Eigentlich nicht. Dass der Staat das tut, dass er hilft, das ist ohnehin eher, glaube ich, eine französische Auffassung. Bei diesem großen zentralistischen Staat guckt man auch sehr schnell zum Vaterstaat. Es stört auch niemanden, dass der Staat die Presse so massiv subventioniert. Das würde in Deutschland ja, glaube ich, schon stören, wenn da Staatsgeld in den Zeitungen steckt. Aber er tut es für alle, unabhängig von der politischen Tendenz dieser verschiedenen Zeitungen. Und er unterstützt auch mit besonderen Steuerprivilegien die Journalisten. Also das ist schon eine ganz interessanter Vorgang, den wir da in Frankreich haben. Das Problem der französischen Zeitungen ist in der Tat, aber da sind wir im ganz anderen Feld gelandet, dass sie anders als die deutschen Zeitungen nur ein ganz, ganz dünnes Kissen an Abonnements haben. Und wenn es einer deutschen Zeitung schlecht geht, hat sie immer noch die Abonnements. In Frankreich geht das meiste über Kioskverkauf und der geht sehr stark zurück.
Wie geht es denn jetzt weiter? Also Dienstag scheint nochmal so ein wichtiger Tag für Le Monde zu sein.
Ja, und dann werden wir sehen, wie Herr Kretinsky und Monsieur Pignas, der ja noch sein Partner ist, sich verhalten. Der Druck auf die beiden ist eigentlich relativ hoch, denn alle anderen Besitzer, Anteilseigner von Le Monde, von der Société Le Monde, also von der Gruppe Le Monde, haben unterschrieben. Das ist die einzige Unterschrift, die aussteht. Und es besteht das schriftliche Engagement seit 2010, diese Unterschrift zu leisten. Also Monsieur Pignas hat ein Versprechen abgegeben, ein schriftliches Versprechen. Auch dieser Text ist abgedruckt in der Zeitung. Und er hat dem die Unterschrift nicht folgen lassen. Also der Druck auf ihn ist schon gewaltig. Und wir wollen sehen, wie er sich da rauswindet. Und ich weiß nicht, inwiefern man juristisch etwas gegen ihn in der Hand hat.
Jürgen Ritte aus Paris über die französische Zeitung Le Monde, deren Redakteure momentan um ihre Unabhängigkeit bangen. Herzlichen Dank, Herr Ritte.
Bitte sehr.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Publizist Marc Terkesidis hat sich dafür ausgesprochen, die deutsche Kolonialgeschichte stärker als bisher auch aus Sicht der Opfer zu betrachten. Dass die Aufarbeitung der Kolonialzeit Eingang in den aktuellen Koalitionsvertrag gefunden habe, sei nicht zuletzt zahlreichen postkolonialen Initiativen zu verdanken, sagte Terkesidis im Deutschlandfunk Kultur. Der Blick auf die deutsche Kolonialgeschichte müsse daher multiperspektivisch sein.
Das Multiperspektivische beinhaltet diesen Streit und ich habe jetzt gar nicht den Moment, wo ich sage, ich weiß schon, wie das Mahnmal aussehen muss oder ich weiß schon, wie der Lernort aussehen muss, aber scheinbar scheint man das ja immer schon zu wissen. Also das heißt, ich brauche erstmal den Prozess und den Streit, um überhaupt sozusagen zu wissen, was denn an diesem Lernort für Kolonialismus oder für koloniale Geschichte, für Antirassismus eigentlich stattfinden soll. Und da muss ich einfach mal Leute zusammenbringen und diesen Prozess anstrengen.
Der Publizist und Pädagoge Marc Terkesidis. Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Partzinger, hat der künftigen Chefin der EU-Kommission von der Leyen vorgeworfen, die Kulturpolitik zu vernachlässigen. Es sei sehr bedauerlich, dass es keinen Kommissionsposten mehr gebe, der den Begriff Kultur auch im Titel führe, sagte Partzinger der Nachrichtenagentur dpa. Zwar sei in der Aufgabenbeschreibung der neuen bulgarischen EU-Kommissarin Gabriel auch von Kultur die Rede, doch ihr Ressort heiße nur noch Innovation und Jugend. Das Fehlen eines Kulturtitels war auch in Brüssel kritisiert worden. Dort hatte die CDU-Politikerin von der Leyen am vergangenen Dienstag die von ihr nominierten EU-Kommissare vorgestellt. Der chinesische Künstler Ai Weiwei hat seine umstrittene Aktion im Münchner Haus der Kunst verteidigt. Der 62-Jährige hatte das Museum gestern besucht und sich mit Mitarbeitern solidarisiert, die wegen einer Umstrukturierung um ihre Arbeitsplätze fürchten. Anschließend hatte er in den sozialen Netzwerken Fotos veröffentlicht, die ihn im Gespräch mit Geschäftsführer Bernhard Spieß zeigen. Dass das Museum teure Kunstwerke für Ausstellungen einkaufe, während Leute mit geringer Bezahlung entlassen werden sollen, sei nicht in Ordnung, sagte Ai Weiwei der Nachrichtenagentur dpa. Dagegen betonte die Geschäftsführung, dass die Umstrukturierung möglichst sozialverträglich ablaufen solle. Die Autorin und Spiegel-Online-Kolumnistin Margarete Stokowski wird mit dem Kurt-Tucholsky-Preis für literarische Publizistik geehrt. Die Kolumnen Stokowskis zeichneten sich durch eine kompromisslose Entlarvung gesellschaftlicher Missstände, präzise Sprache und gekonnte Ironie aus, begründete die Jury ihre Entscheidung. Damit stehe sie unzweifelhaft in der Tradition Kurt-Tucholskys. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert und wird seit 1995 alle 2 Jahre vergeben. Zu den bisherigen Preisträgern gehören unter anderem der Journalist Dennis Yücel und der Liedermacher Konstantin Wecker.
Und bei der nächsten Premiere, über die wir sprechen, steckt im Titel schon das Diskussionspotenzial. Die Jüdin, eine Oper aus dem 19. Jahrhundert von einem Franzosen namens Fromental Alévi, 1835 komponiert. Und dieses Werk gilt als eines der bedeutendsten der französischen Grand Opera, heißt mit gewaltigen Massen- und Chorszenen. Und das dürfte auch der Grund sein, weshalb diese Oper gar nicht so oft aufgeführt wird. Heute aber war es soweit in Hannover an der Staatsoper. Dort hat zur neuen Spielzeit Laura Berrmann die Intendanz übernommen und diese Opernpremiere von der bildmächtigen Regisseurin Lydia Steyer inszenieren lassen. Und damit gebe ich weiter an unseren Kritiker Uwe Friedrich. Worum geht es denn in Die Jüdin?
Es geht um eine Frau, die für eine Jüdin gehalten wird. Also sie ist es eigentlich gar nicht, die Titelheldin, sondern ihr vermeintlicher Vater Eleazar hat sie gerettet. Sie ist die Tochter des dann späteren Kardinals Brogni beim Konzil von Konstanz. Dort kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen der antisemitischen Bevölkerung, denn diese Frau hat sich verliebt in einen Prinzen, der aber wiederum verheiratet ist. Und natürlich darf der keine Jüdin heiraten und kein Verhältnis mit ihr haben. Sie wird schließlich hingerichtet und erst in dem Moment stellt sich heraus, dass sie die Tochter des Kardinals ist. Das ist natürlich ein schockierendes Ende, auch in dieser Inszenierung heute Abend, wo sie tatsächlich ins brodelnde Wasser geworfen wird.
Das heißt, das Thema Antisemitismus wird auf jeden Fall auch verhandelt, ja, in dieser Inszenierung.
Das wird ganz deutlich gezeigt. Lydia Steyer unternimmt eine Zeitreise gemeinsam mit ihrem Bühnenbildner Momme Hinrichs. Es fängt an in den USA in den 1950er Jahren. Dann geht es nach Deutschland 1929. Und wir reisen weiter zurück nach 1738. Das ist das Jahr des großen Skandals um Jud Süß am Württembergischen Hof. Der vierte auf der Iberischen Halbinsel bei der Wiedereroberung Andalusiens. Und erst der fünfte Akt mit der Hinrichtung spielt 1414. Also Lydia Steyer zeigt die Konstante des Antisemitismus, aber auch des Fanatismus der anderen Seite, der antisemitischen Seite, die überhaupt nicht versöhnt werden können.
Und blickt man da noch durch?
Ja, man blickt noch durch, weil trotzdem die Figurenkonstellation sehr deutlich gezeigt wird und auch gezeigt wird, dass alle Seiten getrieben sind von Hass, auch von Liebe, von Eifersucht, also eine Verkettung von Zufälligkeiten, die dann in die Katastrophe führt.
Das Ganze, haben Sie mir vor der Sendung gesagt, ist ja dem Genre politische Grand Opera zugehörig. Ist das eigentlich was Seltenes?
Nein, das gehört im Grunde zur Grand Opera dazu. Zum einen der historische Hintergrund, auch bei Meyerbeer hat man das ja immer, die Wiedertäuferzeit oder den Kolonialismus in der Afrikanerin. Das ist gar nicht untypisch. Das wird gerne mal ein bisschen in den Hintergrund gedrängt von Regisseuren, Regisseurinnen. Aber Lydia Steyer findet hier eine Balance zwischen sehr buntem Bühnengeschehen, sehr großen Tableaus. Dann kriegt sie es auch wieder sehr klein, Mein und kammerspielartig, mein Einwand ist, es ist schon etwas kitschverdächtig, wenn sie auch noch Kinder auf die Bühne bringt. Ein christliches Kind, ein jüdisches Kind, das jüdische Kind wird gequält, dann taucht, wenn Eleazar die große Aria an seine Tochter hält, auch noch eine kleine Rachel auf. Das ist einfach zu viel, das ist schon arg kitsch gefährdet.
Das Ganze ist musikalisch, so klingt es mir nicht ganz unanspruchsvoll. Wir hören mal in ein Terzett aus Die Jüdin rein. Ausschnitt aus der Oper Die Jüdin. Premiere war heute Abend in Hannover. Uwe Friedrich, waren Sie glücklich mit der musikalischen Umsetzung?
Insgesamt sehr glücklich sogar. Mit Konstantin Trinks hat die Oper Hannover den idealen Dirigenten verpflichtet für dieses Repertoire. Er hat ein großes Gespür sowohl für die Instrumentationsfinessen dieses Stücks als auch für die harmonischen Wechsel. Also so abwechslungsreich, so lebendig, so energetisch habe ich diese Musik noch nicht gehört in einem Theater. Und ich habe fast alle Inszenierungen, die es in den letzten Jahren gegeben hat, gesehen und gehört. Rachel ist Hayley Clark ideal besetzt, hat sowohl die dramatische Durchschlagskraft für diese Rolle als auch die lyrischen Qualitäten. Matthew Newlin ist der Prinz Leopold, in den sie sich unglücklich verliebt hat. Großartig, wie er diese Rolle gestaltet. Zoran Todorovic als Eleazar, als der Vater. Ja, eher ein Charaktertenor, der kommt in der großen Aria auch an seine Grenzen, singt aber sehr mutig und gestaltet das großartig. Und auch Mercedes Arcuri als Prinzessin Eudoxie ist sehr gut. Der Chor singt das brillant und spielt auch sehr gut. Also musikalisch à la Bonheur. Eine kleine Einschränkung mit der Kitschgefährdung bei der Inszenierung, aber auf jeden Fall ein großer, sehens- und vor allem hörenswerter Abend.
Zu viel Kitsch, sagt unser Opernkritiker Uwe Friedrich über Die Jüdin, eine Oper des französischen Komponisten Fromental Alevi. Premiere, die war heute Abend an der Staatsoper Hannover und dort ist die nächste Aufführung am Mittwoch, 18. September. 30 Jahre nach dem Mauerfall ist die DDR in den Köpfen vieler Menschen noch sehr lebendig, vielleicht sogar lebendiger denn je. Die baulichen Spuren hingegen, zumindest die repräsentativen, aber doch eher spärlich. Zum Beispiel Kinos aus der Zeit des Sozialismus. Die Fotografin Margarete Freudenstadt ist zum Glück früh genug losgezogen, um diese alten Kinopaläste festzuhalten. Auf dem Foto nämlich in den Wendejahren. Jetzt werden diese Bilder in einer Ausstellung in Regensburg gezeigt, zusammen mit Fotos von Kinos in Kuba. Tobias Krone berichtet.
Es muss ein großer Filmtempel gewesen sein, vor langer Zeit. Die Kolonialfassade des Pirate in Havanna hat ihren Stolz behalten. Im Innern modert es.
Der Saal, der riesig ist, ist komplett zerstört. Es ist wie eine Wasserflut da durchgelaufen wäre. Die Stühle aus den Verankerungen gerissen. Steht auch noch Wasser drin. Also wir waren drin und sind komplett zerstochen worden, weil überall Moskitos waren.
Margarete Freudenstadt steht in der Uni Regensburg im Foyer der Zentralbibliothek vor der großformatigen Fotografie. Der Kinosaal im Stil der neuen Sachlichkeit in Langzeitaufnahme. Die Lichter sind, wie in fast allen kubanischen Kinosälen, längst erloschen. Und zwar nicht, weil man sich in der einstigen Unterhaltungsmetropole Havanna seiner Baudenkmäler schämen würde. Es sind vielmehr die Langzeitfolgen des US-Embargos.
Sie können die Verleihgebühr nicht bezahlen, weil die ja hoch sind. Und dann kommt nichts rein. Also ist kein Film mehr zu zeigen. Kein Mensch geht da ins Kino eigentlich mehr.
Die Münchner Fotografin war im Mai in Kuba unterwegs für das jüngste Kapitel ihrer Fotoreihe über Kinos des Sozialismus. Bilder von bröckelnden Kinofassaden im Kuba der Gegenwart. Kuratiert hat die Ausstellung der Regensburger Kunsthistoriker Christoph Wagner, der in der sozialistischen Filmkultur viel mehr sieht als ein Propagandamittel.
Der Film lässt ja vielfältig Fantasiefluchten zu, lässt Assoziationen zu, sodass die Gleichung von Filmgleich Indoktrination, die geht so nicht ohne weiteres auf. Und das sieht man auch diesen Filmpalästen an. Sie haben eine magische Anziehungskraft. Selbst in diesem Zustand des Zerfalls wirken wirklich die Lebensspuren wie eingeschrieben und sie zeigen in diesem Zustand eine eigentümlich anarchistische auch Qualität, wo sie sich dieser sozusagen propagandistischen Indoktrinationsfunktion dann doch auf eigentümliche Weise entziehen.
Ob prunkvoller Neobarock, verspielter Modernismus oder schlichte Industriearchitektur. Havannas Kinos geben die ganze bunt bemalte Formenvielfalt der Epochen vor und nach der Revolution wieder.
Wenn Sie sich zum Beispiel ein solches Kinogebäude hier anschauen, es sieht aus wie eine abstrakte Bildkomposition der Moderne. Ein Theo van Doesburg oder Mondrian lässt gewissermaßen grüßen. Das sind wirklich Blickfänge, die hier mit einer großen Sensibilität aus den Alltagslinien in den Fotografien von Margarete Freudenstadt herausgezogen sind.
Um und durch die Kinos zog Margarete Freudenstadt auch in den frühen 90er Jahren. Kurz nach der Wende bereiste sie die Ex-DDR, die damals unzähligen Tempel und Tempelchen des Films und ihre halbverlassenen Foyers.
Da haben die Betreiber gerade Kaffeekränzchen noch gemacht, zwischen 4 und 5, Silvesternachmittag. Das war ihr Kino, also sie haben sich stark damit identifiziert, auch dass die Falte da sitzt an der Tischdecke, das war schon, waren sie stolz drauf, ja.
Wie beim Fotografinnenbesuch im Kapitol Plauen war nach der Wiedervereinigung noch nicht ganz die Hoffnung gestorben in den blitzblank gebonerten Kinosälen des Ostens. Hoffnung, gerettet zu werden.
Was natürlich zu dieser Zeit war, starke Konkurrenz war, waren die Mediatheken. Gerade im Osten, da schossen die wie Pilze aus dem Boden und jeder hat sich natürlich zu Hause das erstmal angeschaut und die Kinos blieben leer.
Ganz wichtig ist bei den Fotografien von Freudenstadt, sie haben keinen ironischen Blick auf die Kinos, auch der DDR nicht. Keinen herablassenden Blick, sondern sie werden mit einem gewissen feierlichen, ruhigen Ernst in Augenschein genommen. Bei vielen Aufnahmen ist fast so eine gewisse Erwartungshaltung sozusagen. Als Betrachter fühlt man sich wie ein potenzieller Besucher der geöffneten Türen. Und man hat fast manchmal den Eindruck, den Geruch dieser Kinos mit den Fotografien mit zu inhalieren.
Und so zelebriert Margarete Freudenstadt das korallenartige Glühbirnengewölbe über dem Kassenhäuschen im Kolosseum an der Schönhauser Allee, erkundet die herbstbedunsteten Vorgärten rund um das Kinohäuschen im sächsischen Großbreitenbach und nähert sich behutsam dem verhüllten Foyersofa im Kino an der Friedensgrenze Guben, das damals nur noch mit Erotikfilmen Zuschauer lockte. Ganz hoch im Kurs damals auch Schwarzenegger. Freudenstadts DDR-Kinoserie hat das Goethe-Institut bereits in den 90ern an verschiedenen Orten der Welt gezeigt. Wer sie heute betrachtet, wird ergriffen von einem vergessenen und vernachlässigten Kapitel der deutschen Einheit. Es ist das einer enttäuschten Erwartung.
Tobias Krone über die Kinos des Sozialismus und ihre Abwicklung. Und die Fotos von Margarete Freudenstadt sind bis 5. Oktober in der Uni Regensburg zu sehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Man hörte nur bisweilen das Schnarchen der Süßwasserdelfine, schrieb Alexander von Humboldt über eine Nacht im Urwald. Für Humboldt habe die lebendige Schilderung aller Organismen notwendigerweise zur Lehre vom Kosmos dazugehört, erklärte die Süddeutsche Zeitung zum 250. Geburtstag des Naturforschers und damals berühmtesten Europäers neben Napoleon. Humboldt habe uns gelehrt, auf Wechselwirkungen zu achten, sagte der Umweltschützer Roberto Maldonado dem Tagesspiegel. Wer die Natur nicht empfindet, wird ihr ewig fremd bleiben, zitierte ihn Manfred Osten in der Welt und erinnerte daran, dass Humboldt in Venezuela Zeuge von Rodungen im Urwald geworden war und 1844 schrieb: Das Klima der Kontinente hängt ab von den Veränderungen, welche der Mensch auf der Oberfläche des Festlands durch Fällen der Wälder, durch die Veränderung in der Verteilung der Gewässer und durch die Entwicklung großer Dampf- und Gasmassen an den Mittelpunkten der Industrie hervorbringt. Humboldt war, so die SZ, der erste Klimaforscher. Der Klimawandel ist kein Puzzle auf dem Wohnzimmertisch, mit dem man sich beschäftigen kann, wann immer einem gerade danach ist. Er ist ein brennendes Haus, schrieb der Schriftsteller Jonathan Safran Foer in der Welt und machte klar, wie man das Haus seiner Meinung nach noch löschen könne, durch Ernährungsumstellung, weniger oder gar kein Fleisch essen. Das klang naiv optimistisch. Andererseits dürfte es Foer mit nur zwei Sätzen gelungen sein, etlichen Fleischessern den Appetit zu verderben. Beim Verdauen produzieren Rinder, Ziegen und Schafe eine beträchtliche Menge Methan, die hauptsächlich ausgerülpst, aber auch ausgeatmet, ausgefurzt und beim Koten ausgeschieden wird. Nutzvieh ist die größte Methanquelle überhaupt. Foers Kollege Jonathan Franzen hält es nicht mehr für realistisch, den Klimawandel zu stoppen. Es ist okay, sich gegen die Grenzen der menschlichen Natur zu stemmen, in der Hoffnung, das Schlimmste zu verhindern, schrieb er in einem Essay für The New Yorker, aus dem wiederum die SZ zitierte. Aber schützen Sie auch, was Ihnen konkret am Herzen liegt, eine Gemeinschaft, eine Institution, ein Ort in der Natur, eine bedrohte Art. Und schließen Sie Ihre kleinen Erfolge ins Herz. Solange Sie etwas haben, das Sie lieben, gibt es auch etwas, auf das Sie hoffen können. Jan Wiele fasste das in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung so zusammen: Es gibt keine Hoffnung mehr, also haben wir welche. Der Ausstoß von Kohlendioxid hat zur Freiheit beigetragen, konnte man aus Adrian Lobes Artikel für die Süddeutsche Zeitung herauslesen. Kaminen und Schornsteinen haben wir nämlich dem Anthropologen Douglas Rayback zufolge unsere Privatsphäre zu verdanken. Lobe zitierte den Wissenschaftler so: Zuvor schliefen die Haushaltsmitglieder im gleichen Raum mit einer Zentralheizung, die durch ein Loch darüber abzog. Selbst wohlhabende Menschen schliefen nahe ihrer Diener und manchmal auch mit ihren Tieren. Mit Kaminen kam die Möglichkeit für Trennung und Privatsphäre, speziell für Reiche. So kam die Privatheit in die Welt. Und mit den internetfähigen, alles ausspähenden Geräten verschwindet sie gerade wieder. Und damit auch, so Lobe, ein großes Stück Freiheit. Die Freiheit war ein wichtiges Thema des nun gestorbenen ungarischen Schriftstellers György Konrád. Den zitierte die Neuzürcher Zeitung wie folgt: Mein Beruf? Budapest-Forscher, Liebesforscher, Freiheitsforscher, Verbrechensforscher, Todesforscher, Gottesforscher, Spaziergänger. Gesellschafts- und Seelenforscher, das wäre vielleicht eine treffende Berufsbezeichnung für den nun auch gestorbenen Fotografen Robert Frank gewesen, der mit seinem Bildband »The Americans« den US-Amerikanern jeglicher Gesellschaftsschicht einen Spiegel vorhielt. Im Rückblick erscheint es, als seien alle Bilder Franks ebenso wie die Dutzenden von Filmen, die er gedreht hat, nur einem einzigen Thema gewidmet: dem Tod, dem Scheitern und der Kälte, die zwischen den Menschen herrscht, urteilte Freddy Langer in der FAZ. Mit Ehrungen konnte er nichts anfangen, erfuhr man aus Alex Rühles Artikel für die SZ. Mit Denkmälern schon gar nicht. Die waren ihm auch zu unbeweglich. Und, ergänzte Frank, die Tauben scheißen drauf. Da wären wir wieder im Tierreich, wenn auch nicht bei Humboldts Urwaldfauna. Was vor 2000 Jahren Esel waren, das sind heute E-Roller, schrieb Richard Kämmerlings in der Welt und spielte auf eine Pressemitteilung der Tierschutzorganisation PETA an. Heutzutage würde Jesus nicht mehr auf einem Esel reisen. Er würde sich vermutlich auf einem E-Roller oder mit einem anderen tier- und umweltfreundlichen Elektromobil fortbewegen. Deshalb verlangte Peter von den Oberammergauer Passionsspielen, Jesus nicht mehr auf einem Esel reiten zu lassen. Überhaupt dieser Jesus. Schon bei den Wundern Jesu ist es mit dem Tierschutz nicht weit her, machte sich Kämmerlings über Peter lustig. Bei der Speisung der 5000 am See Genezareth werden nicht nur 5 Brote, sondern auch 2 Fische so vermehrt, dass alle satt werden. Das ist fast schon Massentierhaltung.
Die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel und das war Fazit in dieser Samstagnacht. Ich bin Marietta Schwarz. Bis morgen. Machen Sie es gut.